Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers.
Hallo und guten Abend an einem Tag, an dem wir dringend auf das ganz große Bild schauen sollten. Das Bild unserer Welt, in der so viel in Bewegung geraten ist. Das liegt nicht nur an der Pandemie und dem Krieg, wobei das Wort nur in diesem Zusammenhang irgendwie unpassend klein klingt. Aber es geht eben auch noch um die Sorge vor einer seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Hungersnot, vor Verteilungskämpfen und Energienotstand. Es geht um zerrüttetes Vertrauen und zerrüttete Lieferketten, um alte Abhängigkeiten, die entblößt wurden, und neue, die gerade entstehen. Und zu alledem kommt die Herausforderung, unser Klima zu retten. Genau genommen kommt sie nicht dazu, sie ist längst da, sie bleibt. Und auch wenn sie gerade häufig nachrangig behandelt wird, ohne einen Planeten, auf dem wir leben können, ist alles andere egal. Jetzt erstmal durchatmen. Wir fürchten die Risiken und ahnen, dass es auch Chancen gibt. Ab heute trifft sich die selbsterklärte Elite dieser Erde zum Weltwirtschaftsforum. Die Mächtigen, die Reichen, die Weichensteller und auch die, die fehlentscheiden. Es wartet viel Arbeit. Aus Davos, Anne Gellinek.
Diesmal ist alles anders in Davos. Statt bei klirrender Kälte, bei Schnee und in Pelzmänteln trifft sich die Elite aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft jetzt im grünen Frühsommer, nach einer 2,5-jährigen Pandemie und Denkpause. Ein Weltwirtschaftsforum im Mai stellt die Sicherheit vor völlig neue Probleme. Mehr Zufahrtswege sind geöffnet statt verschneit, der Boden am See ist nicht gefroren und deshalb zu weich für einen Hubschrauberlandeplatz. Die Helikopter milliardenschwerer Firmenchefs müssen draußen bleiben.
Also die Anreise unserer Teilnehmenden, das ist Sache der Teilnehmenden. Wir hoffen natürlich, dass viele die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, wie vor allem auch den Zug. Wir bieten auch Shuttles an vom Flughafen nach Davos.
Komplizierter als die Anreise ist die völlig veränderte Weltlage. Russlands Krieg in der Ukraine hat die Veranstalter gezwungen, die komplette russische Delegation auszuladen. Das Russia House, in dem Russlands Regierung in den letzten Jahren Hof hielt, ist jetzt zum Haus russischer Kriegsverbrechen umfunktioniert. Der zweitreichste Mann der Ukraine, ein Kiewer Oligarch, mietet nun die teure Immobilie an der Davoser Promenade und finanziert die Ausstellung, die dem Schrecken des Krieges ein Gesicht geben soll. Dies ist der Ort, an dem alle einflussreichen Leute zusammenkommen. Es ist also unwahrscheinlich wichtig, dass sie hier an dem Ort, wo sie darüber nachdenken, wie die Zukunft der Welt aussehen soll, erfahren, was in der Ukraine passiert. Denn ein Teil dieser Zukunft wird gerade in der Ukraine entschieden. Weniger Glitzer, mehr Nachdenklichkeit. Keine Russen, nur wenige Chinesen. Wegen Corona, aber auch, weil sich China weiter vom Westen abkoppelt. Ein verkleinertes Forum mit schwindenden Gewissheiten. Funktioniert die Globalisierung überhaupt noch? Die Welt spaltet sich in Wirtschaftsblöcke, die einander feindlich gegenüberstehen. Lieferketten reißen ab. Davos will über all das nachdenken, ohne dabei in Panik zu geraten.
Die geopolitischen Spannungen sind natürlich größer, als sie das in den letzten Jahren waren. Aber als Unternehmen muss man ja gucken, dass man sich damit auseinandersetzt und trotzdem noch Geschäfte macht.
Geld verdienen und gleichzeitig Werte verteidigen, Märkte offen halten und das Klima schützen. Eine verunsicherte Wirtschaftselite, die sich für 4 Tage in die Schweizer Berge zurückgezogen hat, muss einiges für sich klären.
Der Mann, der dieses Treffen der Welt in den Schweizer Bergen erfunden hat und leitet, ist Klaus Schwab. Er ist auch der Mann mit dem Adressbuch, um das ihn viele beneiden, weil darin die direkten Handynummern der wichtigsten Entscheider aus Politik und Wirtschaft weltweit stehen dürften. Herr Schwab, guten Abend nach Davos.
Guten Abend, Herr Sievers.
So viel zu besprechen und vor allem so gewaltige Dinge zu besprechen. Fangen wir vielleicht mal so an. Wenn Sie sich die Weltlage ansehen, Herr Schwab, und dann das, was in Davos in der Vergangenheit immer besprochen und beworben wurde, wie viel müssen Sie jetzt komplett neu und anders denken?
Ich glaube, wir sind zum ersten Mal mit einer Situation konfrontiert, wo wir verschiedene Krisen, lebensbedrohende Krisen, gemeinsam und gleichzeitig zu bewältigen haben. Dazu gehört natürlich der Krieg in der Ukraine. Dazu gehört die Weltwirtschaft mit einer drohenden Hungersnot auch. Dazu gehört der Übergang von einer Covid-Pandemie in ein normales Leben. Und schließlich nicht zu vergessen, die dringende Zeit, die wir zur Verfügung haben, um die Klimafrage zu lösen.
Sehr, sehr viele Fragen, große Herausforderungen. Jetzt haben wir in der Vergangenheit die globalisierte Welt immer gefeiert gesehen, auch gerade bei Ihnen in Davos. Wir haben aber jetzt gesehen, wohin Abhängigkeiten führen in einer globalisierten Welt. Abhängigkeiten bei der Energie, Abhängigkeiten bei Absatzmärkten, Stichwort Russland, Stichwort China. Kann denn unser Wirtschaftssystem all diese Herausforderungen wirklich meistern? Oder muss sich da nicht grundsätzlich etwas ändern? Geht dieses immer mehr Umsatz, immer mehr Gewinn wirklich so weiter?
Ich bin ja ein Verfechter des sogenannten Stakeholder-Kapitalismus. Das heißt, dass ein Unternehmen eben nicht nur den Aktionären dienen muss, sondern der Umwelt Sorge tragen muss und auch die Leute immer im Blickwinkel haben muss. Diese Zielsetzung wird weiter bestehen. Ich sehe auch in einer Welt, die fragmentiert wird, umso mehr die Bedeutung einer Plattform, wie wir sie haben, zwischen Politik und Wirtschaft, die informell ist, die aber gleichzeitig das Vertrauen aller Beteiligten hat und die auch die akuten Probleme direkt anspricht.
Aber wenn wir noch mal bei dem Thema bleiben, dass diese Welt über ihre Ressourcen lebt und eigentlich massive Probleme hat am Ende genau deshalb. Ist das ein bisschen viel verlangt, ausgerechnet von den Managern in Davos zu verlangen, dass sie da umdenken?
Nein, ich glaube, wir haben es mit einer Systemkrise zu tun. Und sowohl die Unternehmen als auch die Politik und die Zivilgesellschaft hat dazu beizutragen. Es gibt keine Patentlösungen für all diese Probleme. Ich glaube, wir müssen im Kleinen, jeder für sich, müssen wir daran arbeiten, das System zu reparieren. Und hier ist jeder herausgefordert. Und was wir in Davos tun, ist die notwendigen Plattformen bilden zur Zusammenarbeit, aber auch dem Einzelnen zu vermitteln, was getan werden muss in dieser Situation, wo wir mit so vielen Problemen gleichzeitig konfrontiert sind.
Herr Schwab, Sie haben jetzt mehrfach schon Zusammenarbeit gesagt. Aber gerade in der Pandemie haben wir doch festgestellt, dass es wenig globale Solidarität gibt und in dieser großen Krise dann doch eher jeder an sich selbst gedacht hat.
Das stimmt. Die Pandemie hat uns alle egoistischer gemacht. Sie hat Staaten nationalistischer gemacht. Aber trotzdem haben wir gemeinsame Interessen. Denken Sie vor allem an die Umwelt. Denken Sie an die bessere Vorbereitung für die nächste Pandemie. Hier brauchen wir globale Zusammenarbeit, hier brauchen wir eine Plattform. Und das ist, was Davos bezweckt und was wir versuchen zu leisten.
Sie haben die Umwelt angesprochen. Wir sehen jetzt ganz aktuell plötzlich Kriegsfolgen und Klimaschutz als so eine Art Gegensatz, also nach dem Motto, erstmal müssen wir das eine bewältigen und dann kann das andere kommen. Wir erleben einen grünen Minister, der Gasterminals baut. Wir haben gestern hier in der Sendung über Australien berichtet, dass gerade seine Kohle verkauft zu Toppreisen und immer mehr Kohle abbauen will. Wie bekommt man denn das jetzt wieder zusammen und zwar schnell?
Das stimmt, aber wir dürfen nicht eine Krise nach der anderen bewältigen, sondern wir müssen simultan vorgehen. Ich weiß, das ist sehr schwierig. Ich weiß, das überfordert manche Leute. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir warten, zum Beispiel bei der Lösung der ganzen Umweltprobleme, dann zahlen wir später einen viel höheren Preis, um eine Lösung zu erzielen.
Sehen Sie denn jemanden, sehen Sie auch jemanden in Davos von all den Mächtigen und Einflussreichen, die Sie da beherbergen, der dafür eine wirklich tragfähige Lösung hätte?
Ich glaube, die Lösung kommt zusammen durch den Dialog. Wir haben zum Beispiel alle maßgebenden Persönlichkeiten, die in der Bekämpfung der Klimakrise engagiert sind, haben wir hier in Davos zusammen. China, USA, trotz der verschiedenen Gegensätze. Und wir hoffen natürlich, dass durch diese Gespräche doch gewisse Fortschritte gemacht werden.
Herr Schwab, Ihr Wirtschaftsforumspräsident hat gerade gesagt, es geht uns schlechter als letztes Jahr, aber besser als im nächsten. Sind Sie da optimistischer?
Ich bin vorsichtiger. Ich würde sagen, es könnte uns im nächsten Jahr schlechter gehen, wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen. Und die Verantwortung liegt eben nicht nur bei Politik oder bei Unternehmen oder bei der Zivilgesellschaft, sondern es liegt an uns allen, gemeinsam die notwendigen Anstrengungen zu unternehmen. Das bedeutet zum Beispiel im Klimabereich nicht nur zu fordern, dass Unternehmen zum Beispiel klimaneutral werden. Es bedingt auch einen Wandel in unserem Lebensstil, es bedingt Innovation. Und der Vorteil von dem, was wir hier machen, ist, dass wir diese ganze Problematik von einer holistischen Warte aus ansprechen und die ganzen Komponenten versuchen, in Einklang zu bringen.
Wir werden gespannt sein, was daraus wird. Klaus Schwab, herzlichen Dank nach Davos.
Dankeschön, Herr Seus.
Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor 2 Stunden aufgezeichnet. Wir haben jetzt viel über die Menschen gesprochen. Und in der Tat ist es so mittlerweile, dass wir Menschen bereits jetzt 3/4 der Erde für unsere Zwecke nutzen, beziehungsweise für unsere Zwecke missbrauchen. Die Folge: 1 Million Tier- und Pflanzenarten stehen vor dem Aussterben. Nicht nur heute, am Internationalen Tag der biologischen Vielfalt, gilt: ohne Tier- und Pflanzenwelt kein Leben. Fabian Köhler.
Das Leben ist zurück im Lödderitzer Forst, ein renaturierter Auenwald. 18 Jahre haben Umweltschützer und Landesbehörden daran gearbeitet, rund 28 Millionen Euro investiert. Nun sind viele Tiere und Insekten zurück, die hier an der Elbe in Sachsen-Anhalt lange nicht mehr heimisch waren.
Der Lebensraum ist eben genau für bestimmte Arten und auch Biotope wichtig, die dadurch erhalten bleiben und die auch für die nächsten Generationen erhalten bleiben.
Täglich sterben 150 Arten aus, sagen Forscher. Weltweit beträgt die Waldfläche nur noch 68% im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. 3/4 der Landoberfläche sind durch menschlichen Einfluss verändert. Zahlreiche beeindruckende Tierarten kämpfen ums Überleben, wie beispielsweise der afrikanische Waldelefant. Innerhalb von 31 Jahren brach sein Bestand um 86% ein.
Die Artenkrise, in der wir stecken, ist eine langfristige globale existenzielle Krise der Menschheit. Die ist mindestens so gefährlich wie die Klimakrise, wenn nicht noch gefährlicher für uns. Und umso bedauerlicher und bedrohlicher für uns ist, dass seit dem Entstehen der Artenschutzkonvention, der Konvention zur biologischen Vielfalt, die sich jetzt jährt, so gut wie nichts passiert ist.
Nahezu alle Länder des Planeten haben sich vor 3 Jahrzehnten mehr Artenschutz auferlegt. Dennoch, bis zu 1 Million Arten sind bedroht, viele innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Wissenschaftler mahnen, fordern eine dringende Trendumkehr.
Wenn in Afrika die Frösche aussterben, dann fressen die weniger Mückenlarven. Mücken sind die Tiere, die die meisten Menschen pro Jahr umbringen. Sie reisen dann als Tourist mal ins schöne Afrika. Dort holen sie sich Malaria. Malaria wird von Mücken übertragen. Was wir an einem Ende der Welt tun, kommt am anderen Ende der Welt auf uns zurück. Das gilt fürs Klima, das gilt für die Natur.
Gerade in Städten und in den großen Metropolen wird die Zerstörung der biologischen Vielfalt kaum wahrgenommen. Weltweit steht der Artenschutz selten ganz oben auf der wirtschaftlichen oder politischen Agenda.
Die Industriestaaten müssen wieder Vorreiter werden beim Naturschutz. Das sind sie nicht mehr, sondern unsere Konsum- und Produktionsmuster führen dazu, dass weltweit Arten verloren gehen, dass Ökosysteme übernutzt werden.
In puncto Agrarpolitik zum Beispiel müssen wir viel mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen, was heißt weniger Richtung Tierproduktion, mehr Richtung Pflanze zum Beispiel. Oder aber auch, indem ich das Verhalten in Sachen Konsum entsprechend verändere. Wir alle haben eine ganz gute Vorstellung, glaube ich, davon, was für die Umwelt gut ist und was schlechter.
Es bleibt nicht mehr viel Zeit, etwas zu ändern. Ende August ist der nächste Weltnaturgipfel. Eine vielleicht letzte Chance, die Weichen zu stellen.
Es geht um Tiger, Elefanten und Eisbären. Es geht aber eben ganz genauso um die Vögel bei uns in Europa zum Beispiel, von denen seit 1980 knapp 1/5 verschwunden ist. Es geht um einen globalen Verlust an Leben, der zur größten ökologischen Krise werden könnte seit dem Ende der Dinosaurier. Niemand kann sagen, wir haben es nicht gewusst. So viel dazu in dieser Sendung. Jetzt die Übersicht der Nachrichten von heute, und die hast du sortiert.
Und Christian, da beginnen wir in Nordrhein-Westfalen. Eine Woche nach der Landtagswahl haben CDU und Grüne angekündigt, gemeinsame Sondierungsgespräche aufzunehmen. In der kommenden Woche wollen die beiden Parteien über eine mögliche Regierungskoalition sprechen. Dafür hätten sich die Gremien von CDU und Grünen ausgesprochen. Ministerpräsident Wüst sagte, dass man nun ausloten wolle, ob es eine solide Basis für Koalitionsverhandlungen gebe. Angesichts der andauernden russischen Angriffe hat das ukrainische Parlament das Kriegsrecht verlängert um weitere 90 Tage. Die Abgeordneten stimmten außerdem für eine Verlängerung der Generalmobilmachung. Als erster ausländischer Staatschef seit Beginn des Kriegs hielt heute der polnische Präsident Duda eine Rede im Parlament in Kiew. Dabei betonte er die polnisch-ukrainische Einheit und sagte zudem, dass Polen alles tun werde, damit die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird. Bundeskanzler Scholz hat heute zum Auftakt seiner Afrika-Reise den Senegal besucht. Das Land hat aktuell den Vorsitz der Afrikanischen Union inne. In Dakar wurde Scholz von Präsident Sall empfangen. Bei den gemeinsamen Gesprächen ging es unter anderem um die Folgen des Ukraine-Kriegs und um die Zusammenarbeit bei der Erschließung eines Gasfelds vor der westafrikanischen Küste. Der Senegal hofft hier auf Unterstützung Deutschlands. Zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Südkorea hat US-Präsident Biden ein gemeinsames Kommandozentrum von südkoreanischen und US-Truppen besucht. Von dort beobachten beide Länder die militärische Entwicklung in Nordkorea, einschließlich der atomaren Bedrohungslage. Anschließend ist Biden nach Japan weitergereist. Dort trifft er sich unter anderem zu Gesprächen mit den Regierungschefs von Japan, Indien und Australien. Dabei soll es um den wachsenden Einfluss Chinas gehen. In Afghanistan müssen nun auch Fernsehmoderatorinnen in Vollverschleierung auftreten. Vor der Kamera dürfen die Journalistinnen jetzt nur noch ihre Augen zeigen. Es handelt sich dabei um eine Anweisung der regierenden radikal-islamischen Taliban. Seit ihrer Machtübernahme im vergangenen Sommer haben die Taliban die Rechte von Frauen immer weiter eingeschränkt. Dazu gehört das Tragen einer Burka in der Öffentlichkeit oder auch das Verbot für Mädchen, eine weiterführende Schule zu besuchen.
Auf und ab in der Wählergunst, das gehört für Parteien dazu und das ist selbstverständlicher Teil einer funktionierenden Demokratie. Wirklich problematisch wird es für die betreffende Partei, wenn aufs Debakel am Wahltag ein weiteres Debakel am Wahltag folgt und dann noch eins. Wenn dazu interne Streitigkeiten und ungeklärte Vorwürfe kommen, wenn nicht mehr klar ist, welche Richtung die Partei geht und schließlich Schlagzeilen erscheinen, die fragen, steht die Partei vor dem Aus? Womit wir bei der Linken wären, die sich an diesem Wochenende in Niedersachsen beim Landesparteitag versuchte zu sammeln, wo die nächsten Wahlen auf Sie zukommen. Andrea Maurer.
Es sind wohl die Beharrungskräfte, die in der Linken oft wirken. Janine Wissler, angeschlagene Parteichefin einer angeschlagenen Partei, tritt wieder an.
Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass die Linke wieder Vertrauen zurückgewinnt, dass die Linke wieder erfolgreich wird. Ich denke, es ist dringend notwendig, dass es eine Kraft gibt für soziale Gerechtigkeit.
Hinter Wissler selbst liegen Monate des Niedergangs. 4,9% bei der Bundestagswahl, Sexismus- und Vertuschungsvorwürfe, Rücktritt ihrer Co-Parteichefin, bei allen drei Landtagswahlen weit unter 5%. Die Partei ringt um ihre Existenz und um ihre Themen. Der vielleicht letzte erfolgreiche Linke, Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, warnt vor dem Untergang.
Wir brauchen wieder eine bessere Performance, und zwar eine Partei, die als Ganzes auftritt und als Ganzes auch in der Gesellschaft wirkt, damit Wählerinnen und Wähler wissen, warum sie uns wählen.
Klare Positionen, an die sich alle halten, fordert Ramelow an diesem Wochenende beim Landesparteitag in Thüringen und wendet sich gegen die, Zitat, Linken unter den Linken, die der NATO die Schuld am Krieg in der Ukraine geben. Diese Linken unter den Linken veranstalten, wie zum Beweis, dass es die Linke als Ganzes nicht gibt, zeitgleich einen Anti-NATO-Kongress. Mit Initiatoren die Bundestagsabgeordneten Dardelen und Hunko, mit dabei Linken-Ikone Oskar Lafontaine, vor kurzem ausgetreten aus der Partei, um sie weiter zu quälen. Es ist ein Gipfel der Putin-Versteher.
Die Außenministerin Baerbock sagte, wir müssen Russland ruinieren. Das ist reiner Nazi-Sprech.
Die Partei sagt, die Linke habe mit diesem Kongress nichts zu tun. Sarah Wagenknecht, Lafontaines Ehefrau, sieht das allerdings anders.
Ob die Linke damit nichts zu tun hat, wenn prominente Linke einen Kongress machen, kann man so oder so bewerten.
Im Lager von Wagenknecht heißt es oft, nur mit ihr seien Wahlen für die Linke überhaupt noch zu gewinnen. In NRW hat Wagenknecht Wahlkampf gemacht, geholfen hat es nicht. Die Vielstimmigkeit, zu der sie selbst offensiv beiträgt, beklagt nun auch sie.
Das Problem ist eben, wenn die Partei insgesamt so heterogen ist, dass die Leute ja gar nicht wissen, wählen sie Wagenknecht, wählen sie XY, was wählen sie, was ist das Angebot, was ist das Profil.
In den nächsten Tagen will Janine Wissler das Team vorstellen, mit dem sie sich zur Wahl stellt. Weitere Kandidaturen für den Parteivorsitz werden wohl in der nächsten Woche bekannt. Wer die Linke sein will, ob es sie in Zukunft überhaupt noch gibt, das entscheidet sich beim Schicksalsparteitag im Juni.
So, jetzt Sport, jetzt Jubel und Hanna.
Der RB Leipzig hat sich erstmals in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gesichert. Und das wurde bei der Rückkehr zu Hause natürlich ausgiebig gefeiert. Tausende Fans bejubelten die Mannschaft auf dem Rathausplatz und nicht nur dort. Danach ging es nämlich weiter in einem offenen Bus quer durch die Stadt zur Festwiese am Stadion. Und Grund zum Feiern auch bei Manchester City. In einem Herzschlagfinale hat sich die Mannschaft den Titel der englischen Premier League gesichert. Dem zweitplatzierten FC Liverpool und seinem Trainer Jürgen Klopp reichte im Fernduell ein 3:1 gegen Wolverhampton nicht, weil Manchester City das Parallelspiel gegen Aston Villa ebenfalls gewann. Dank 3 Toren in 5 Minuten drehte City das Spiel und holte sich so seinen 8. Meistertitel. In der Formel 1 hat der Niederländer Max Verstappen den großen Preis von Spanien gewonnen. Auf der Rennstrecke in Barcelona siegte Verstappen im Red Bull vor seinem Teamkollegen Perez und Mercedes-Pilot Russell. Weltmeister Verstappen profitierte dabei vom Ausfall seines Titelrivalen Leclerc. Der Ferrari-Fahrer hatte, klar in Führung liegend, mit Motorschaden aufgeben müssen. Mit seinem 4. Saisonsieg hat Verstappen nun die WM-Führung übernommen.
Botschafter des Friedens an einem Ort, der für den Krieg geschaffen wurde. Die New Yorker Philharmoniker in der ehemaligen Heeresversuchsanstalt der Nazis in Peenemünde. Der Weltstar Anne-Sophie Mutter in einer Halle, die einst der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen diente. Mehr Gegensatz geht kaum. Daraus kann Großes entstehen. Bernd Mosebach ist auf Usedom, wo nicht nur das Konzert sofort ausverkauft war, sondern auch die Generalprobe gleich mit.
6 Meter hoch, der Blick fest gen Osten gerichtet, weithin sichtbares Zeichen der Freiheit am Strand von Usedom. Ein Willkommensgruß für die New Yorker Philharmoniker. Es ist ihr erster Auftritt seit 1,5 Jahren Corona-Zwangspause. Das Orchester mit Weltruf unter Leitung von Chefdirigent Jaap van Zweden ist zurück im Konzertsaal. Und in was für einem? Die Turbinenhalle des Kraftwerks von Peenemünde, Heeresversuchsanstalt der Wehrmacht. Hier ließen die Nazis ballistische Raketen entwickeln und testen, hier starben Zwangsarbeiter. Heute ist die Anlage Museum und seit 20 Jahren Raum für Musik. Und was für welche? Béla Bartoks Konzert für Orchester, sein wohl bekanntestes Werk. Bartok war 1943 vor den Nazis in die USA geflohen. Meine Familie war sehr betroffen vom Krieg und hier zu sein weckt eine Menge trauriger Erinnerungen. Aber ich bin sehr glücklich zu sehen, dass dieser Ort mit dieser erdrückenden Geschichte verwandelt wurde in einen Ort, wo wir Musik machen können. Und Musik heilt viele Wunden. Zweiter Höhepunkt in Peenemünde, das Violinkonzert Anne-Sophie, gespielt von Anne-Sophie Mutter. Für sie komponiert von André Previn, ihrem verstorbenen Ehemann. Auch er war vor den Nazis in die USA geflohen.
Musik ist immer wieder der Versuch, die Sprache, die tausende von Jahren alt ist, zu erneuern und zu aktualisieren. Sie ist aber auch immer wieder autobiografisch. sie verknüpft alle Enden miteinander. Auch wenn es fremd tönt, Sie werden sehen, die Emotionalität der Musik wird Sie erreichen.
Eine Virtuosin, die die Herzen ihres Publikums erreicht hat, und ein Orchester, dem die Rückkehr auf die Bühne gelungen ist. Die New Yorker gastieren übrigens noch bis Dienstag auf der Insel.
Die Emotionalität ist angekommen. Und was beschäftigt uns in der kommenden Woche, das klären wir jetzt. Hier ist traditionell am Sonntag der Heute-Journal-Ausblick von Jörg Bill.
Der Bundeskanzler auf Afrika-Reise. Bis Mittwoch wird Olaf Scholz den Senegal, Südafrika und den Niger besuchen. Dort im Niger sind auch deutsche Soldaten im Rahmen einer Ausbildungsmission im Einsatz. Zuletzt häuften sich die innenpolitischen Spannungen in dem westafrikanischen Land. Zehntausende Gläubige werden ab Mittwoch nach Stuttgart pilgern. Ihr Ziel der 102. Deutsche Katholikentag. Das Motto dieses Mal: Leben teilen. Ob Kirchenreformen, Missbrauchsskandal oder die Folgen des Ukraine-Kriegs, es gibt viel zu diskutieren. Sie werden am Donnerstag mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Svetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikova. Die drei politischen Aktivistinnen bekommen den Preis für ihren mutigen Einsatz gegen das autoritäre Regime in Belarus. Am kommenden Samstag blickt die Fußballwelt nach Paris. Dort werden im Finale der Champions League Real Madrid und der FC Liverpool aufeinandertreffen. Für Liverpools Trainer Jürgen Klopp wäre es nach 2019 der zweite Titel in der Königsklasse. Zu sehen sein wird das Megaduell live im ZDF.
Jetzt noch der Blick auf die Wetteraussichten. Morgen im Norden und Osten noch länger sonnig, im Westen und Süden aufkommende Schauer und Gewitter. Am Nachmittag und Abend lokal Unwetter durch heftigen Starkregen, größeren Hagel und schwere Sturmböen, Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Am Dienstag noch sehr wechselhaft bei 16 bis 25 Grad, Mittwoch und Donnerstag im Norden Schauer, sonst meist freundlich bei 16 bis 24 Grad.
Wir haben diesen Abend im Heute-Journal begonnen mit dem großen Blick auf unsere Welt. Wie sehr alles mit allem zusammenhängt und wie klein und verwundbar die Erde ist, das wird vielleicht erst wirklich klar mit dem Blick von ganz weit oben. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat jetzt nach seiner Rückkehr erzählt, wie das war, als er aus dem All auf die Erde blickte und die Ukraine überflog.
Und dann sieht man nur so ein bisschen Licht dort, wo die Hauptstadt ist. Dann denkt man, oh, da ist etwas passiert. Wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man im Bereich um diese Hauptstadt herum plötzlich so kleine Lichtblitze. Und dann weiß man, oh, das sind die Einschläge der Raketen. Einerseits sind wir im Weltraum so weit weg von den menschlichen Problemen, aber andererseits sind wir dann doch wieder so nahe dran, dass ich dieses Elend, diesen Horror mit eigenen Augen aus 400 Kilometer Höhe sehen und dann auch natürlich auch fühlen kann.
Das war unsere Welt an diesem Sonntag. Ab morgen freuen sich hier Marietta Slomka und Heinz Wolf auf Sie.
Und wir wünschen Ihnen jetzt einen angenehmen Abend.
Tschüss.